Wunderbar. Ich möchte uns heute Morgen zwei Wahrheiten aus dem Petrusbrief ausrufen und sozusagen zuwerfen. Und ich möchte euch einladen, diese beiden Verse aus 1. Petrus 1, 3 und 21 mit mir laut zu lesen. Wir beginnen mit dem Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Vers 21. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. So stark. Es ist manchmal gut, wenn wir diese Wahrheiten laut aussprechen und wenn wir uns selber das ins Bewusstsein rufen. Jesus lebt und durch diese Auferstehung an Ostern, ich habe so in den letzten Tagen öfters mal an so eine Hoffnungsexplosion gedacht. Da ist Hoffnung im wahrsten Sinne des Wortes explodiert. Ist das nicht wunderbar? Wart ihr schon mal im Gartengrab oder am Gartengrab in Jerusalem? Wer war da schon mal? Auf einer Israel-Reise, da kommt man da in der Regel vorbei. Ich habe ein Bild dabei von diesem Gartengrab. Wenn ihr diese junge, hübsche Dame so in der Bildmitte seht, dann, das ist meine schöne Frau. Das ist doch so schön, oder? Genau, die steht also vor diesem Gartengrab. Und das Grab wurde im 19. Jahrhundert entdeckt. Und ich denke, dass wahrscheinlich nicht allzu viel dafür spricht, dass es das tatsächliche Grab von Jesus ist. Man vermutet es. Es war auf jeden Fall in der Nähe. Und auf der Tür steht, bei der Graböffnung, auf dieser Tür steht, He is not here, for he is risen. Und da gibt es eine Auferstehungsgeschichte in den Evangelien, nämlich im Lukas-Evangelium, wo genau diese beiden Verse drinstehen. Und da möchte ich euch mit reinnehmen, den Predigttext heute, Lukas 24, 1 bis 12. Doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und jetzt kommt es, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden. Er muss gekreuzigt werden und wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten vom Grab in die Stadt zurück, berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelt es sich um Maria aus Magdala, um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf, lief zum Grab, er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Was mir beim Lesen dieses Textes aufgefallen ist, ist nicht nur diese Frage der Engel, was sucht er den Lebendigen bei den Toten? Sondern das, und das ist uns manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, dieses Happy End, Jesus ist auferstanden, er begegnet uns als Auferstandenen oder den Jüngern, den Frauen damals, das steht hier zunächst mal gar nicht drin. Alles, was wir hier vorfinden in diesem Text ist, dass das Grab leer ist und dass die Frauen völlig verwundert waren. Es geht dann übrigens im Lukas-Evangelium mit den Emmaus-Jüngern weiter. Und da wissen wir ja, dass sich Jesus zu ihnen gesellt hat. Aber in dieser Geschichte, die endet erstmal im Vers 12, dass alle verwundert waren, dass alle keine Antworten hatten. Hier wird also erstmal nicht aufgeklärt, was geschehen ist und wo Jesus überhaupt ist. Und mich hat diese Frage der beiden Engel angesprochen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das wirkt ein bisschen provozierend. Hallo, also wir haben jetzt den Jesus ins Grab gelegt und jetzt salben wir ihn mit Öl und jetzt kommt ihr da als Engel. Warum soll man den nicht hier suchen? Ja, also könnten wir jetzt das sagen. Also die Engel, die provozieren. Ja, also als Jesus dann in den Himmel gefahren ist, da geht es gerade weiter. Das sagen die Engel in der Apostelgeschichte: Was schaut ihr auf zum Himmel? Stell dir mal vor, wenn Jesus zum Himmel auffährt, da würden wir doch auch nach oben schauen, oder? Also die Engel haben gut reden. Die Engel, die leben oberhalb von Raum und Zeit. Die haben natürlich die Antwort schon gewusst. Aber manchmal frage ich mich schon, warum war es für die Frauen so überraschend und vor allem für die Jünger, die ja dann von einem leeren Gerede sprechen, dass das Grab leer war. Ein schönes Wortspiel übrigens. Ja? Leeres Gerede vom leeren Grab. Jesus hatte den Jüngern doch immer wieder angekündigt, dass er sterben würde und am dritten Tag auferstehen. Warum waren die überhaupt so überrascht? Ich stelle mir jetzt vor, einen ganz gewissenhaften Jünger wie Matthäus, also für die, die The Chosen anschauen, das war so ein Erbsenzähler, ja, der am Zollhaus saß, der hätte jetzt wahrscheinlich, ich meine, Armbanduhr gab es nicht, aber die hätten doch sagen können, es ist jetzt Ostermorgen, also so in der nächsten Stunde müsste Jesus jetzt auferstehen. Er hat es doch gesagt, ja. Es müsste jetzt doch bald passieren, aber da war gar nichts. Jesus hatte insgesamt, also wir lesen von mindestens 3 Leidens- und Auferstehungsankündigungen in den Evangelien. Und ich habe euch das mal zusammengestellt. In Lukas 9, 22 steht die erste Leidensankündigung. Und das war kurz danach, nachdem Petrus gesagt hat: Jesus, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Die zweite Leidensankündigung, die geschah nach der Verklärung. Und das sagt Jesus seinen Jüngern: Prägt euch gut ein, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben werden, wird sterben und wird auferstehen. Und da heißt es doch, sie konnten mit dieser Aussage nichts anfangen. Was damit gemeint war, war ihnen verborgen. Sie begriffen es nicht, wagten aber auch nicht, ihn zu fragen. Interessant. Und dann in Lukas 18, 31 die dritte Leidensankündigung nach einer längeren Pause. Das war, als Jesus nach Jericho ging, dann den Bartimäus geheilt hat, dann kam der Zachäus. Und da sagt Jesus den Jüngern: Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten und über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Steht doch hier. Und dann heißt es, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Mir fiel da erstmal ein menschliches Dilemma ein in unserer Kommunikation, das wir alle kennen. Wenn wir etwas sagen, wir sind der Sender, dann gibt es einen Empfänger, dann heißt es noch lange nicht, dass der Empfänger das versteht, was wir sagen. Kennt ihr das von zu Hause? Kennt ihr das aus eurer Ehe? Kennt ihr das aus eurer Familie? Kennt ihr das von einem Freund? Und da gibt es eine schöne Auflistung nach Konrad Lorenz: Gesagt ist noch nicht gehört, gehört ist noch nicht verstanden, verstanden ist noch nicht einverstanden und einverstanden ist noch nicht behalten oder verinnerlicht. Also wenn meine Frau mir etwas sagt und sagt, das habe ich jetzt dir schon 3-mal gesagt und ich tue es so, als hätte ich es noch nie gehört, dann hat es dieses Kommunikationsproblem bei uns gegeben. Ja? Du hörst vielleicht etwas, wir kennen das, rein, raus aus dem Ohr. Die Jünger haben offensichtlich das nicht verinnerlicht. Da ist nichts angekommen. Die Erwartungshaltung in Bezug auf die Auferstehung ihres geliebten Rabbis war null. Nichts. Kaum vorstellbar. Also es ist schon ein bisschen eigenartig, menschlich gesehen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Zu dieser menschlichen Herausforderung kommt noch eine andere Herausforderung dazu in der Kommunikation. Wenn wir uns an die Worte erinnern, die Leidensankündigungen von Jesus und wie Petrus einmal darauf reagiert hat. Der hat ja gesagt: Herr, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht, dass du leiden musst. Und dann hat Jesus ja gesagt, Petrus, jetzt hören wir mal gut zu. Nee, hat er das gesagt? Der hat gesagt, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Es ist hier auch irgendwie ein geistlicher Kampf im Gang. Da stößt menschliches und göttliches Denken zusammen. Und Petrus war auf dieser rein menschlichen Schiene und Jesus nahm hier einen geistlichen Kampf wahr, der ihn verunsichern wollte. Da waren Gedanken, die gegen die Gedanken Gottes aufgestanden sind und Petrus war halt der Träger dieser Gedanken. Kommt uns ja sehr harsch vor, dass Jesus so reagiert hat. Aber er hat eigentlich nicht gegen Petrus als Mensch reagiert, sondern gegen diese Gedanken, die sich gegen diese Wahrheit gesträubt und aufgebaut haben, dass er sterben und auferstehen wird. Und ich habe hier noch einen interessanten Vers gefunden in 2. Korinther 10, 3 bis 5, den ich lesen möchte, wo Paulus uns über das Auskunft gibt, was da neben dem ganzen Kommunikationsproblem auch noch eine Rolle spielen kann. Er schreibt, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz vor Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das schreibt von diesem geistlichen Kampf. Für diese eigenmächtigen Gedankengebäude, die ich fett markiert habe, steht im Griechischen das Wort Logismos. In anderen Übersetzungen steht auch Vernünfteleien. Berechnungen, Erwägungen, das hat natürlich auch, weil Paulus das den Korinthern schreibt, vielleicht mit der griechischen Philosophie zu tun, die sich gegen die Botschaft des Evangeliums gestellt hat. Wir wissen ja biblisch, wir haben einen Verstand bekommen und den dürfen wir auch gebrauchen. Das Evangelium ist nicht verstandesfeindlich, nur wenn wir uns auf den Verstand verlassen oder der Verstand kann sich auch gegen die Erkenntnis Gottes auflehnen. Es gibt Dinge, die vielleicht in unserem Denken so gewachsen sind, dass sie sich gegen die Botschaft vom Tod und der Auferstehung Jesus wie auflehnen und wie ein Berg sind, der sich dagegen stellt. Und ich möchte euch heute in drei mögliche Gedankenfestungen mit reinnehmen, die wir an Ostern haben. Die erste mögliche Gedankenfestung an Ostern ist, eine tatsächliche Auferstehung ist nicht möglich. Das ist relativ verbreitet, vielleicht nicht hier unter uns, aber ich habe mal das Statement eines Pfarrers gelesen, der hat geschrieben, also in der Bibel wird berichtet, dass Jesu Grab 3 Tage nach seinem Tod leer war, sein Leichnam blieb verschwunden, dass jemand von den Toten aufersteht, also quasi in seinen Körper zurückkehrt, selbstständig aus seinem Grab herausgeht. Das fand ich schon eine schwierige Vorstellung und kann das tatsächlich passiert sein? Und dann schreibt er, dass ihm dann für das Verständnis der Auferstehung die Interpretation des Theologen Rudolf Bultmann geholfen hat. Wenn du evangelische Theologie in Tübingen studierst, dann wirst du ganz viel von Rudolf Bultmann und von Karl Barth, also von diesen Theologen, hören. Und Bultmann hat eben diese Auferstehungserzählung so gedeutet, das war nicht historisch, das war nicht tatsächlich. Das ist jetzt nur so symbolhaft irgendwie geschehen. Ja? Also Jesus lebt durch diese Worte, die er gesprochen hat, aber die Auferstehung ist nicht körperlich, nicht tatsächlich passiert. Das ist ein Beispiel aus der liberalen Theologie, ja, und ist ganz stark in unserem Land verbreitet, in der Kirche. Jesus ist nicht tatsächlich körperlich auferstanden, nicht wahrhaftig auferstanden. Und ich habe in meiner weiteren Familie hier immer wieder spannende Gespräche gehabt, weil da solche Gedanken da waren. Und erst vor ein paar Monaten hat dann jemand gesagt, also wer glaubt denn heute noch, was in der Bibel steht? Und ich habe gesagt, ich. Ich glaube es noch. Genau. Und jetzt passt mal auf. Paulus schreibt in 1. Korinther 15. Und das möchte ich jetzt Ich möchte wirklich die liberalen Theologen als Menschen mögen und lieben und ehren, aber ich mag keine liberale Theologie. Amen. Paulus schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, wenn er nicht tatsächlich auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Es ist sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung von den Toten. Wir haben die Frage der Engel gehört, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Jesus ist der Lebendige, hallo. Er sagt in Offenbarung 1,18, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in Ewigkeit. Jesus ist das lebendige Wasser, das lebendige Brot, der lebendige Gott, der lebendige Stein. Hey, wir finden das ganze Neue Testament voll von diesem lebendigen Gott. Die Bibel bezeugt, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Der christliche Glaube ist keine tote Religion. Aber das ist eine Gedankenfestung, eine mögliche Gedankenfestung. Jetzt kommt die zweite. Vielleicht sind wir der schon ein bisschen näher. Die zweite Gedankenfestung habe ich mal so beschrieben. Die Auferstehung Jesu ist geschehen, ja, aber mit mir hat er nichts zu tun. Kann auch sein. Wir können an die Auferstehung Jesu glauben, es aber als ein Ereignis betrachten, das vor 2000 Jahren geschehen ist, aber mit meinem Leben hier nichts zu tun hat. Vielleicht, ja, okay, es wird irgendwie ein Leben nach dem Tod geben. Nochmal zum 1. Korinther 15 zurück. Paulus schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, liegt die Schuld, die ihr euch durch eure Sünden aufgeladen habt, immer noch auf euch. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Wir haben ganz am Anfang im 1. Petrus gelesen, in seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir haben ein neues Leben bekommen, nicht nur Jesus, sondern auch wir. Wir haben eine sichere Hoffnung. Und das nennt die Bibel Wiedergeburt. Wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, wenn wir eine Entscheidung treffen, ihn einladen, werden wir von Neuem geboren. Dann geschieht dieser Tod und diese Auferstehung wird sozusagen in uns real. Wir werden Mitte Juni auf unseren Doxadeo-Gemeinschaftstagen eine Taufe haben. Da gibt es ein Hallenbad und da werden wir taufen. Und da können auch Personen, wenn ihr dabei seid, gerne auch dazukommen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und bei der Taufe wird nämlich genau das symbolisiert. Ich mache mich eins, ich identifiziere mich mit dem Tod und der Auferstehung Jesu. Durch das Untertauchen, durch das Auftauchen, das geschieht an mir. Mein altes Leben ohne Jesus, ohne Gott stirbt und ein neues Leben in mir wird erweckt. Das ist in dem Sinne genau der Punkt, es hat mit uns ganz arg viel zu tun. Das neue Leben, das Jesus selber durch seine Auferstehung erlebt hat, wird in mir freigesetzt. Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Entscheidung, Jesus dein Leben anzuvertrauen, ihn in dein Herz einzuladen, diesen Auferstandenen zu sagen, komm in mein Leben, ich möchte auch mit dir zu einem neuen Leben auferstehen, möchte mein altes Leben hinter mir lassen, dann lade ich dich ein, es heute Morgen zu tun. Das ist ein guter Moment. Jetzt habe ich noch eine Gedankenfestung. Jetzt könnt ihr euch fragen, was gibt es denn jetzt noch? Was kommt denn noch? Was könnte denn noch eine Gedankenfestung sein? Vielleicht erinnert ihr euch an die Predigtreihe am Anfang des Jahres, wo wir das Jahresthema Hoffnung, wo wir eine Predigtreihe hatten. Und da haben wir aus dem Epheserbrief folgende Verse gelesen. Epheser 1, 17 bis 19, das wiederhole ich jetzt nochmal. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches, wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Achtung, es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Wow! Wie bitte? Die gleiche gewaltige Stärke, die gleiche Kraft, die in der Auferstehung von Jesus gewirkt hat, wirkt auch in meinem Leben und durch mein Leben? Das kann schon eine Gedankenfestung sein, oder? Ob das möglich ist? Das Reich Gottes besteht übrigens nicht nur im Wort, sagt Paulus, sondern in Kraft. Und es ist mal ganz spannend, die verschiedenen Auferstehungsgeschichten in den Evangelien zu lesen. Es sind alle ein bisschen unterschiedlich. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Im Markus-Evangelium steht zum Beispiel, folgende kraftvolle Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Sie aber gingen überall hin und verkündigten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Jetzt sagst du vielleicht, ich will aber gar keine Dämonen austreiben. Ich will gar nicht in neuen Sprachen. Ich will doch keine Schlangen anfassen. Und ich will doch gar kein tödliches Gift trinken. Merkt ihr? Das ist schon ein bisschen unbequem. Das lockt uns aus unserer Komfortzone heraus, dass wir hier auch in eine Dimension eintauchen, wo die Kraft des Evangeliums in und durch unser Leben wirkt und solche Auswirkungen hat. Also die Gedankenfestung 3 wäre, die Auferstehungskraft Jesu kann in mir und durch mich nicht wirken. Könnte das auch eine Gedankenfestung sein? Alles ist gut. So, das Wort ist gut, die Wahrheit ist gut, aber das andere ist mir irgendwie zu unkomfortabel. Da wird es so richtig ernst, da geht es richtig zur Sache, das will ich eher nicht, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Furcht davor. Habe ich dich überzeugt, dass es in der Bibel drin steht heute Morgen? Es ist mein Gebet und es ist mein Wunsch, dass wir mehr von dieser Kraft in unserem Leben als Jesus-Nachfolger sehen. Wir beten ja gerne im Gottesdienst für Menschen und vor einiger Zeit kam eine Person nach dem Gottesdienst und hat gesagt, könnt ihr beten für mich, ich habe so starkes Stechen in meinen Knien. Und ich war dann dabei und ich habe gebetet und wisst ihr, manchmal geht mir das schon so, da kämpfe ich auch mit so einer Gedankenfestung, da kommt so eine innere Stimme, das bringt jetzt doch sowieso nichts. Ja, kennt ihr sowas auch? Und ich weiß es nicht mehr genau, ich habe da schon allen meinen Glauben zusammengenommen an dem Morgen, vielleicht meinen Senfkornglauben, habe gebetet und diese Person schreibt mir dann am Nachmittag, weißt du was, diese Schmerzen sind weg. Und ich habe sie einige Tage später nochmal gefragt und sie hat gesagt, ja, die sind immer noch weg. Die Schmerzen sind wirklich weggegangen. Das war so ermutigend, das war so wunderbar zu wissen, ein einfaches Gebet hat Kraft. Es ist nicht immer so, ja, dass es passiert, wie wir es uns wünschen. Gott wirkt manchmal und er wirkt manchmal nicht so, wie wir es uns wünschen. Er wirkt immer, das wollte ich sagen. Ich wollte nicht sagen, er wirkt nicht. Ich glaube, er wirkt immer, aber anders, als wir es uns erhoffen. Und die Frage ist, lassen wir uns bewegen von unseren Erfahrungen, vielleicht auch von den negativen Erfahrungen oder wo nichts passiert ist, oder lassen wir uns bewegen von dem Wort, dem lebendigen Wort, dass die Kraft Gottes in und durch uns wirkt und wir immer wieder, wenn wir beten füreinander, diese Erwartung und diesen Glauben haben, dass die Kraft Gottes hier ist und es wirken kann. Amen. Das ist der Punkt, das ist die Dimension. Und diese Gedankenfestung, spätestens die, mit der ringen wir alle. Das wird doch nichts. Und dann kommt wieder diese Vernünftelei, das wird doch nichts und durch mich ist es doch nicht. Das sind genau diese Gedankengebilde, die wir aufgebaut haben. Und es ist auch hier, ja, wir sind halt sehr rational auch in unserem Land. Gell? Wir sind aufgeklärt und wir sind sehr vernünftig. Und deswegen haben wir mit solchen Dingen auch ganz schön zu kämpfen. Es gibt Länder, die nicht so vernünftig sind wie wir. Die haben es dann mal ein bisschen einfacher. Die machen einfach. Die glauben einfach. Ja? Manchmal steht uns unser eigener Verstand auch im Wege. Und ich möchte zum Ende der Predigt noch ganz praktisch werden. Und weil ich glaube, dass diese Auferstehungshoffnung, ich habe das davor so beschrieben als wie so eine so eine Hoffnungsexplosion, dass die nicht so gebremst bei uns ankommt. dass die nicht durch unsere Gedankengebäude, oh, ist es überhaupt passiert und hat es mit mir was zu tun und wirkt diese Kraft zu tun, dass wir das nicht so dämpfen, sondern dass wir sagen, Herr damit, ich will diese Hoffnung, ich will, dass diese Hoffnung mich erfüllt und mich durchströmt. Vielleicht haben wir Glaubenssätze, vielleicht haben wir Prägungen mitbekommen, wo auch immer, vom Elternhaus, von wo auch immer wir diese Sätze, diese tief sitzenden Prägungen herhaben, die auch Unglauben erzeugen können. Ja? Einfach ein Unglauben. Ich kann das nicht glauben. Und ich meine jetzt nicht, dass wir da nicht, das hat jetzt nichts mit Zweifeln zu tun. Wir zweifeln alle mal an Gott. Wir haben alle unsere Krisen. Aber ein beständiger Unglaube, der uns ständig einflüstert, dass etwas nicht sein kann und dass das nicht so ist. Ich habe das ein oder andere in meinem Leben da schon erlebt. Und diese stolzen Gedankengebäude, wenn ihr euch an 2. Korinther 10, 3 erinnert, wo Paulus schreibt, menschlicher Hochmut, der sich gegen Gott auflehnt, der kann da wirklich auch dagegen stehen. Und ich darf dich oder als Team euch schon bitten, dass ihr kommt. Und was können wir tun, wenn wir merken, das sind auch solche Gedankengebäude in uns drin, die Dinge dämpfen, die Wahrheit, diese Wahrhaftigkeit des Evangeliums dämpfen wollen. Das können wir tun, indem wir heute Morgen, und es ist eine gute Gelegenheit, weil der Auferstandene hier unter uns wirkt, weil Jesus hier ist, weil er lebt, dürfen wir zu ihm kommen und dürfen sagen, Jesus, alle falschen Gedankengebäude, die da irgendwo drin sind, die da abgespeichert sind, das ist wie so ein Baum, der Wurzeln geschlagen hat manchmal, ja? Die bringe ich dir, die erlaube ich dir, dass du die wegnimmst. Ja, das dürfen wir machen. Und wir dürfen Jesus bitten, wirklich diese falschen Gedankengebäude wegzunehmen. Und wenn Jesus die weggenommen hat, zu sagen, Jesus, zeige mir, was Wahrheit ist. Zeige mir deine Wahrheit. Ersetze das durch deine Wahrheit. Das dürfen wir tun. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Das sagt es genau aus. Alles, was hier nicht lebendig ist, was tot ist, wo tote Religion in unserem Kopf ist, das hindert uns, diesen Lebendigen zu empfangen, den lebendigen Auferstandenen zu empfangen. Und ich möchte dich einladen, an deinem Platz jetzt, wenn du einfach mitbeten möchtest, vielleicht ist dir etwas bewusst, was das so ein Gedankengebäude ist, eine Vernünftelei ist. Und vielleicht ist dir auch nichts bewusst und du darfst trotzdem beten, weil wir wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise gefangen sind in einem rationalen Denken, das sich gegen die Erkenntnis von Jesus erhebt. Lade ich dich ein, mitzubeten. Jesus, wir stehen jetzt vor dir als dem Auferstandenen. Danke, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Danke, dass du den Tod besiegt hast. Danke, dass dieses Grab nicht nur leer war und dass es nicht nur leeres Gerede war, sondern dass es die Wahrheit ist. Du bist körperlich auferstanden. Du hast uns ein neues Leben geschenkt. Und die Kraft deiner Auferstehung wirkt in uns. Und Jesus, jedes falsche Gedankengebäude, das sich in meinem Denken verfestigt hat, das bringe ich dir jetzt. Ich lade dich ein, das zu entfernen und wegzunehmen. Ich bitte dich, Haltungen, falsche Haltungen, Wertungen, Abhängigkeiten, diese Vernünfteleien, die sich gegen deine Wahrheit erheben, wegzunehmen, zu durchkreuzen. Mein Denken davon frei zu machen. Und ich lade dich ein, Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist meine Gedanken jetzt mit deiner Wahrheit zu füllen. Du darfst einfach Jesus einladen. Komm und fülle unsere Gedanken. Erneuere uns, Herr. Erneuere uns. Wir suchen dich, den Lebendigen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass du unseren Glauben stärkst. Danke, dass du auch Dinge neu machst. Dinge, die sich verfestigt haben, weichen jetzt im Namen Jesu. Danke für deine wunderbare Botschaft. Und danke, Jesus, dass du in mir lebst, in uns lebst und wir durch dich ein neues Leben haben und in der Kraft deiner Auferstehung leben dürfen, die in uns wirkt und die durch uns wirkt. Und damit segne ich dich im Namen Jesu, Jesus des Auferstandenen, dass diese neuen hoffnungsvollen Gedanken dich bestimmen und dass hoffnungslose Gedanken gehen. Danke dafür, Herr. Danke dafür, Herr. Wir beten dich an. Wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr.